Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Ein Freund von mir hat das gemacht und ein Foto von sich auf Facebook gepostet. Dazu hat er geschrieben, dass er vor der Grenze zu Europa stehe, dass er nach Deutschland einreisen würde, aber zuerst nach Belarus geflogen ist. Also habe ich ihn gefragt, wie hast du das gemacht?
Ja, wie hat er das gemacht? Das belarussische Konsulat in Beirut steht in dringendem Verdacht, komplette Reisen für überwiegend syrische Geflüchtete an die EU-Grenze anzubieten. Wie das funktioniert und warum es sogar manchmal klappt, dazu gleich mehr. Ich bin Ellen Hering, schön, dass Sie dabei sind heute. Im Libanon, da leben rund 1,5 Millionen Geflüchtete aus Syrien und es geht ihnen dort nicht gut. Die meisten wollen weg und nun tat sich vor einigen Monaten plötzlich eine Fluchtroute auf, die relativ einfach und sicher schien. Vom Libanon mit dem Flugzeug nach Belarus, Übernachtung im Hotel in Minsk und von dort aus an die Grenze zur EU. Das klingt wie ein Rundum-Sorglos-Paket im Vergleich zu anderen lebensgefährlichen Routen, zum Beispiel über das Mittelmeer. Marie Aschoff hat Syrerinnen und Syrer im Libanon getroffen, die es versuchen oder die bereits jenseits der Grenze sind.
Mariam hat es geschafft. Sie ist in Deutschland. In dem Flur ihrer Flüchtlingsunterkunft gibt es einen WLAN-Router, um den sich alle scharen. Von hier aus erzählt sie mir per WhatsApp, wie sie aus dem Libanon über Belarus nach Polen und dann nach Deutschland gekommen ist.
I didn't think that would be so much risk in this.
Ich habe nicht gedacht, dass es so eine riskante Reise wird. Ein Freund von uns hat erzählt, es sei einfach. Ihr fliegt nach Belarus, dann nehmt ihr ein Taxi bis zur Grenze, müsst nur 5 Stunden laufen und dann nehmt ihr wieder ein Taxi von Polen nach Deutschland. Das ist alles.
Just like 5 hours. And then you get another taxi from Poland to Germany and that's it.
Dass Mariam und ihre Freunde rund 10 Tage in der sogenannten Grenzzone zwischen Polen und Belarus verbringen werden, dass sie in Schlafsäcken auf dem Boden schlafen werden und am Ende die belarussische Armee anflehen, umkehren zu dürfen, weiß sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Anfang September organisieren die Freunde die Reise in ihr neues Leben.
Es war nicht einfach, eine Airline zu finden, die Syrerinnen und Syrer an Bord ließ. Doch dann haben wir einen Flug gefunden, mit der Hilfe des belarussischen Konsulats. Das Konsulat hat uns auch mit den Papieren und unseren Visa geholfen und mit der Hotelreservierung in Minsk. Als wir in Belarus ankamen, hatten wir schon eine Unterkunft.
We could like directly find a place we can stay in.
Es ist ein offenes Geheimnis, dass Belarus Menschen aus Drittstaaten wie dem Libanon gezielt bei der Ausreise unterstützt, um an die Grenze zur EU zu kommen. Im Libanon interessiert das insbesondere die Geflüchteten aus Syrien. Mariam gehört dazu. Sie ist vor 9 Jahren mit ihren Eltern aus Homs geflohen und nach Tripoli gezogen, eine Stadt im Norden des Libanons. Eigentlich hat sie sich gut eingelebt, sogar ihr Studium konnte sie beenden. Doch seit der Explosion im Hafen von Beirut 2020 hat sich die Wirtschaftskrise im Libanon derart zugespitzt, dass es insbesondere für die 1,5 Millionen syrischen Geflüchteten nicht mehr möglich ist, ihren bescheidenen Lebensunterhalt zu bestreiten. Deshalb will auch Abdel Humsi so schnell wie möglich weg. Er hat sich einem Schleuser anvertraut, der ihm verspricht, ihn nach Belarus zu bringen. Er kniet auf dem mit Teppichen ausgelegten Boden der kleinen Einzimmerwohnung. Vor ihm liegt ein schwarzer Koffer. Seine Frau Zeynep steht vor dem Kleiderschrank und reicht ihm die Sachen an. Eine dicke Decke gegen die Kälte, feste Schuhe für den langen Fußmarsch. Der Koffer ist zu schwer, findet Zeynep. Das Wichtigste ist, dass ich heil ankomme, glaubt Abdel. Während die Eltern den Koffer packen, spielt ihre 5-jährige Tochter mit dem Vorhang, der den Schlafbereich vom Wohnbereich trennt. Vor 10 Jahren ist die Familie aus dem syrischen Idlib in den Libanon geflohen. Hier in einem Dorf in den Bergen, rund 40 Autominuten von der libanesischen Hauptstadt Beirut entfernt, haben sie eine neue Heimat gefunden. Doch jetzt möchten sie weg. das Leben ist einfach zu schwer geworden. Er hat einen Job als Steinmetz auf dem Bau. Jeden Tag schneidet er große Steinblöcke in baugerechte Stücke. Vor der Krise habe er so umgerechnet rund $300 im Monat verdient, erzählt er. Mittlerweile bekommt er 1 Million libanesische Pfund. Das entspricht zum aktuellen Zeitpunkt $40. Während die Hyperinflation Abdels Gehalt immer weiter schrumpfen lässt, steigen die Preise für Lebensmittel an. In den letzten 2 Jahren sind sie um 700% gestiegen. Zeynep weiß nicht mehr, wie sie ihre Familie satt bekommen soll. Sie müssen weg. Nun gibt es Hoffnung. Der Weg über Belarus soll einfach sein. Das hat Abdel gehört.
Ein Freund von mir hat das gemacht und ein Foto von sich auf Facebook gepostet. Dazu hat er geschrieben, dass er vor der Grenze zu Europa stehe. Also habe ich das Bild kommentiert und gefragt, wo bist du jetzt? Er hat geantwortet, dass er nach Deutschland einreisen würde, aber zuerst nach Belarus geflogen ist. Also habe ich ihn gefragt, wie hast du das gemacht?
Tatsächlich hat die Bundespolizei seit August knapp 11.000 Menschen registriert, die über Belarus und Polen nach Deutschland gekommen sind. Verfolgt man ihren Weg zurück, so gelangt man unweigerlich zu belarussischen Einrichtungen, wie zum Beispiel zum Konsulat in Beirut. Die Vertretung liegt im 10. Stock eines trichterförmigen Gebäudes, direkt an der Schnellstraße nach Beirut. Draußen spiegeln sich in der Glasfassade die umliegenden Gebäude. Drinnen gibt ein Fenster den Blick auf das Mittelmeer frei. Neben dem Empfang steht ein kleiner, üppig geschmückter Weihnachtsbaum. Ein Interview zum Thema wird abgelehnt. Eine Mitarbeiterin erklärt, dass das Konsulat ausschließlich Visa-Anfragen von ordentlichen Bürgerinnen und Bürgern des Libanon bearbeite. Auf einem Audio, das ich zugespielt bekomme, klingt das allerdings anders. Ein Syrer, der angibt, wie 85% der Geflüchteten im Libanon keinen festen Aufenthaltsstatus zu haben, fragt nach Möglichkeiten, um nach Minsk zu reisen. Der Dialog ist hier nachgestellt.
Die Anfrage kostet $1.500. Darin enthalten sind die Einladung nach Belarus, die Hotelreservierung, die Reiseversicherung, das Taxi vom Flughafen und das Porto nach Syrien für die Dokumente. All das kostet $1.500. Dann kommen noch 120 Euro für das Visum dazu. Die Flugtickets sind nicht mit drin, da können wir später drüber reden.
Kann ich den Flug im Reisebüro oder Internet selbst buchen?
Die Flüge werden Sie nicht im Internet finden.
Sie können die Flüge auch hier buchen?
Ja, wir können die Flüge buchen, keine Sorge. Das Ticket kostet $1.300 mit Belavia. Das ist die einzige Airline, die vom Libanon aus direkt nach Minsk fliegt.
Belavia Airlines fliegt vom Libanon aus.
Was glauben Sie, wie wir sonst all die Leute hier rausbekommen?
Von Mariam, die es nach Deutschland geschafft hat, erfahre ich, dass belarussische Soldaten geholfen und die Gruppe immer wieder im Grenzgebiet umhergefahren haben. Der Grenzübertritt nach Polen will trotzdem nicht gelingen. 2-mal seien die Freunde von den polnischen Behörden zurück nach Belarus gebracht worden, erzählt Mariam. Die Stimmung kippt.
Es war hart. Manchmal hatten wir kein Essen mehr, manchmal kein Trinkwasser. Und wir wurden müde, körperlich, aber auch psychisch. Irgendwann habe ich mir gewünscht, dass das nur ein Traum ist, dass ich in meinem Zimmer aufwache, in meinem Bett, bei mir zu Hause. Aber es war kein Traum.
Mariam und ihre Freunde beschließen, aufzugeben. Sie sagen den Soldaten, dass sie zurück nach Minsk wollen. Doch die belarussischen Soldaten haben andere Pläne.
Ich erinnere mich, dass einer der belarussischen Soldaten zu mir gesagt hat, entweder du schaffst es nach Polen oder du musst hier sterben. Ein Zurück gibt es nicht.
Nach ungefähr 10 Tagen in der Grenzzone wollen die belarussischen Soldaten nichts mehr dem Zufall überlassen. Sie fahren die Gruppe um Mariam an einen neuen Ort im Grenzgebiet. An einem Feuer warten dort bereits andere MigrantInnen.
Einer der belarussischen Soldaten kam, um uns zu erklären, wie man am besten die Grenze überquert, ohne Krach zu machen oder durch Licht aufzufallen. Er hat es einer Gruppe von etwa 20 Menschen beigebracht. Und er hat gesagt, dass wir keine Angst vor der polnischen Armee haben sollen, dass sie nicht auf uns, sondern nur in die Luft schießen werden.
Der dritte Versuch gelingt. In den Morgenstunden erreicht die Gruppe um Mariam unentdeckt Polen. 2 weitere Tage laufen sie durch Polen, bevor sie an eine Straße gelangen und ein Taxi nach Deutschland nehmen. Dort endet ihre Reise. Dass viele der Migrantinnen und Migranten ihre Reise nach Belarus im Libanon starten, beobachtet Vatvanaidi. Oft führt die Reise über mehrere Umwege nach Minsk. Die Wissenschaftlerin forscht an der American University of Beirut zu Flucht und Migration.
Ich habe keine Zahlen, wie viele Menschen es genau sind. Wir wissen aber, dass sich seit September die Anzahl der Airlines, die Flüge vom Libanon Richtung Belarus anbieten, deutlich erhöht hat.
Für ihre Forschungsprojekte ist sie im regen Austausch mit syrischen Geflüchteten und arbeitet unter anderem in den Flüchtlingscamps des Landes. Von den etwa 7 Millionen EinwohnerInnen des Libanon sind etwa 1,5 Millionen vor dem Bürgerkrieg im Nachbarland geflohen. Das UN-Flüchtlingshilfswerk geht davon aus, dass heute 9 von 10 syrischen Flüchtlingen im Libanon unter der Armutsgrenze leben. Sie dürfen nur in wenigen Branchen arbeiten, etwa in der Landwirtschaft oder auf Baustellen.
Die Arbeit in diesen Sektoren ist oft kaum reguliert und meistens informell. Die Löhne sind deswegen sehr niedrig. Und wegen ihrer rechtlichen Situation erfahren Geflüchtete häufig Missbrauch und Diskriminierung im Arbeitsumfeld.
Vielen Libanesinnen und Libanesen geht es jedoch kaum besser. Die Landeswährung, das libanesische Pfund, hat über 90% seines Wertes verloren. Und die Inflationsrate von rund 174% ist eine der höchsten der Welt. Stundenlange Stromausfälle gehören zum Alltag. Für syrische Flüchtlinge ist eine legale Ausreise nur schwer möglich.
Die einzige Möglichkeit für sie ist das Umsiedlungsprogramm des UNHCR. 2020 waren, soweit ich weiß, Umsiedlungen in Drittstaaten für bis zu 8.000 syrische Flüchtlinge geplant. 8.000 ist eine sehr kleine Zahl, verglichen mit den schätzungsweise 1,5 Millionen syrischen Flüchtlingen, die der Libanon derzeit aufgenommen hat.
Da die Aussicht auf eine Umsiedlung gering ist, steigt die Bereitschaft, auch gefährlichere Fluchtrouten in Betracht zu ziehen, wie etwa der Weg über das Mittelmeer nach Zypern oder in die Türkei.
Die neue Route nach Belarus schätzen die Menschen als weniger riskant ein als den Weg übers Meer. Aber die Menschen wollen unbedingt weg. Daran sieht man, wie schwer es für sie ist, im Libanon zu bleiben.
Abdel Humsi, der auf seinem gepackten Koffer sitzt, ist bisher nicht weggekommen. Am 2. Dezember hat der Europäische Rat ein 5. Sanktionspaket gegen Belarus verabschiedet. Der Beschluss richtet sich gegen Politiker und Unternehmen. Darunter ist auch die Fluggesellschaft Belavia Airline.
My mood is going up and down.
Mariam, die es in eine Flüchtlingsunterkunft in Deutschland geschafft hat, ist 2 Monate nach ihrer strapaziösen Reise psychisch labil.
Meine Stimmung schwankt. Manchmal bin ich in einem tiefen Loch. Manchmal fühle ich mich gut. Dann bin ich nicht glücklich, aber okay. Dann habe ich Hoffnung. Aber die meiste Zeit über bin ich niedergeschlagen.
But the most of the time I am down.
In dem kleinen Bergdorf, 40 Minuten außerhalb von Beirut, kommt Abdels Familie zusammen. Seine Frau Zeynep hat einen Kessel Kaffee aufgesetzt. Der Putz bröckelt in verschiedenfarbigen Schichten von den Wänden. Außer einem Spültisch, einem kleinen Kühlschrank und dem einflammigen Gaskocher ist die Küche leer. Ihre Eltern sind vorbeigekommen. Zeynep gibt zu, dass sie erleichtert ist. Die Vorstellung, dass ihr Mann zu Fuß von Belarus nach Deutschland laufen wollte, hat ihr Angst gemacht. Tagelang hatte sie Migräne.
Zum einen wegen des vielen Nachdenkens. Dann wegen der Sorge, ob er ankommen wird oder nicht. Und dann habe ich mich gefragt, wer sich um mich und meine Tochter kümmern wird, falls ihm etwas passiert.
Abdel hingegen ist frustriert.
Ich habe alle meine Hoffnungen in diese Reise gesteckt. Jetzt, wo ich das verloren habe, wie soll ich das erklären? Ich kann die Träume, die ich hatte, nicht zurückholen. Den Traum, meine Familie hier rauszuholen und in Sicherheit und Frieden zu leben.
Sicherheit und Frieden für die Familie. Das ist alles, was Abdel will. Aufgeben kommt für den 25-Jährigen nicht in Frage. Von einem Freund hat er gehört, dass es eine Route von Albanien aus zu Fuß in die EU gebe. Er will bis zum Sommer warten. Jetzt ist es zu gefährlich. Er zeigt ein Video auf seinem Handy, das ihm ein Freund geschickt hat. Darauf zu sehen ist der Leichnam eines jungen Mannes, der am Rand eines schlammigen, mit Schnee bedeckten Weges liegt. Und dann sagt Abdel noch:
Wenn uns jemand helfen kann, wären wir sehr dankbar.
Mari Aschoff über Syrerinnen und Syrer, die aus dem Libanon über Belarus in die EU gelangen wollen. Das belarussische Konsulat gibt offenbar Hilfestellung. Wir haben natürlich auch um eine Stellungnahme von unserer Seite aus gebeten, aber die Fragen wurden nicht beantwortet. Ich begrüße jetzt unsere Kollegin aus dem Reporterpool, Sabine Adler. Sie beschäftigt sich intensiv mit der Lage in Belarus und natürlich auch an der polnischen Grenze. Sabine, wir haben gerade von dem syrischen Familienvater gehört, dass der wegen der Sanktionen der EU jetzt gar keinen Flug mehr von Beirut nach Minsk bekommen hat. Gibt es überhaupt noch Direktflüge nach Minsk aus der Region, aus der viele Menschen flüchten? Also jetzt nicht nur Libanon, sondern auch Irak, Iran oder die Türkei?
Also das dürfte tatsächlich unglaublich schwierig werden, denn vorher war es ja so, dass zum Beispiel vom Irak aus, von solchen Orten wie Schilaze, Sulaimania oder Erbil, man über Dubai oder Istanbul oder über den Libanon nach Minsk geflogen ist. Und aus Syrien und Jemen ist meist Turkish Airlines geflogen. Und das wurde ja alles beendet, als die EU-Kommission mit Sanktionen gedroht hat. Sie hat es ja noch gar nicht verhängt, sie hat gedroht damit. Und daraufhin entschied sich zum Beispiel Turkish Airlines, sofort keine One-Way-Tickets mehr zu verkaufen, beziehungsweise hat die Flüge nach Minsk komplett ausgesetzt. Und es gibt eine Linie, nämlich die syrische Chamwings, die einem Cousin von Machthaber Bashar al-Assad gehört. Gegen die wurden Beschränkungen verhängt, weil ihr eben tatsächlich illegale Beförderung und Schleusung von Migranten vorgeworfen wird. Und jetzt sind wirklich große Umwege nötig, um nach Minsk zu kommen. Und ich würde aber mal annehmen, dass der Wunsch auch nachgelassen haben dürfte, diesen Weg zu wählen, weil man eben auch die Bilder von der polnisch-belarussischen Grenze kennt. Die haben sich verbreitet und somit ist der Wunsch wahrscheinlich weniger ausgeprägt.
Also die Fluglinien unter besonderer Beobachtung und andere Wege sind höchst kompliziert nach Belarus. Heißt das, dass das Druckmittel Geflüchtete für Lukaschenko jetzt wegfällt?
Ja, im Prinzip schon. Also denn die Einreise könnte man sich jetzt zum Beispiel noch vorstellen aus dem benachbarten Russland oder auch aus der Ukraine, was ehrlich gesagt wenig wahrscheinlich ist. Da könnte man immer noch über die sehr, sehr lange grüne Grenze gehen oder zum Beispiel mit der Bahn einreisen. Aber das Ganze ist doch ziemlich aufwendig und die Wege sind da sehr weit und auch sehr unbekannt. Und es ist tatsächlich so, dass für den Machthaber Lukaschenko diese ganze Geschichte wie ein Schuss nach hinten losgegangen ist. Zumal man ja auch nicht vergessen darf, dass rund 3.500 Migranten inzwischen wieder in ihre Heimatländer zurückgeflogen worden sind. Also dieses Bild, dass man da leicht über Belarus in die Europäische Union einreisen kann, das dürfte doch ziemlich nachhaltig zerstört sein.
Und was ist jetzt eigentlich mit denen, die noch da sind? Werden die möglicherweise auch zurückgeflogen oder halten die sich weiter im Grenzgebiet auf?
Also man sagt, dass in diesem Logistikzentrum, von dem aus vor allem ja sehr viele letzte Bilder gekommen sind, genau, in Bruski, dort sollen es rund 800 Personen sein, die jetzt laut dem belarussischen Roten Kreuz immer noch dort ausharren. Nun muss man sagen, das ist eine Zahl, die muss man immer mit ein bisschen Vorsicht genießen, denn es ist eben das belarussische Rote Kreuz, also wieder eine Institution, die vom belarussischen Staat kontrolliert wird und es gibt keine unabhängigen Beobachter bzw. Quellen, um das zu prüfen. Also es ist tatsächlich so, dass dort noch 800 Personen mindestens wohl sein sollen. Und es gibt Meldungen von Polen und auch von Litauen an der Grenze, dass es wieder am Wochenende Zwischenfälle gegeben hat. Angeblich wurden auch Schüsse auf belarussischer Seite gehört. Das könnte damit zusammenhängen, was immer wieder geflüchtete Personen beklagt haben, dass die belarussischen Sicherheitskräfte verhindern wollen, dass die fliehenden Menschen, die Migrantinnen und Migranten tatsächlich wieder zurückkommen, wenn sie eben sehen, da ist an der Grenze kein Durchkommen. Also das Thema ist präsent, es ist immer noch da, aber nicht in dieser Dramatik, wie wir das vor ungefähr einem Monat erlebt haben.
Aber das heißt trotzdem, da gibt es noch Menschen, die dort im Wald sind und dort ausharren und versuchen, über die Grenze zu kommen.
Also es gibt ganz wenig Berichte im Moment darüber und man muss schon sagen, dass wenn man sich überlegt, wie diese Krise eigentlich anfing im Mai, dann im Juli, dass seit dieser Zeit mehr als 600 Flugzeuge gekommen sind, zum Beispiel eben aus dem Libanon, aus dem Irak, aus Syrien, aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, aus der Türkei, dass diese ganzen Flüge vor allem von der belarussischen Fluggesellschaft BelAvia durchgeführt worden sind, ist von all dem. Dieses ganze Modell ist quasi zusammengebrochen und das ist auch unter anderem deshalb zusammengebrochen, weil eben Belarus natürlich für die Fluggesellschaften ein viel zu kleines Geschäft ist, als dass sie ihre anderen Kunden verlieren wollten. Und man muss auch sagen, es hat auch funktioniert, zum Beispiel, dass man verboten hat, das Flugzeugleasing weiter zu betreiben. BelAvia zum Beispiel hat von den 30 Flugzeugen, die ihr gehören, 17 geleast, unter anderem in Irland. Und da hat man ganz schnell in Irland eingelenkt und hat sofort ein Beförderungsverbot für syrische, irakische oder jemenitische Staatsbürger mit der BelAvia ausgesprochen, damit eben dieses Geschäft nicht kaputt geht. Und da muss man sagen, da ist tatsächlich die EU-Kommission sehr klar und sehr schnell in Kontakt getreten mit den unterschiedlichen Airlines und hat da dafür gesorgt, dass dieses wirklich sehr perfide Schleusergeschäft des belarussischen Machthabers einfach zerstört wurde.
Und welche Rolle spielt Russland?
Man muss sagen, wenn man sich die Nachrichtenlage anschaut und guckt, welche Medien da auf russischer bzw. belarussischer Seite wie berichten, dann finde ich sehr auffällig, dass die Tonalität identisch ist. Und dass sozusagen die Lesart, dass der Westen sich entzaubert hat mit dem unmenschlichen Vorgehen an dieser Grenze, das kommt mit gleicher Stimme, mit gleicher Tonart. Es hat nie eine Kritik gegeben von Moskau an dieser Instrumentalisierung der Migrantinnen und Migranten, sondern man hat Lukaschenko da gewähren lassen und hat eben eingestimmt in Vorwürfe, in Kritik an den Westen. Und somit kann man davon ausgehen, dass es da sowas wie eine mindestens stille Billigung gegeben hat.
Danke, Sabine Adler, für diese Informationen. Das ist doch wirklich ein interessanter Einblick nochmal, wenn man da ein bisschen in die Tiefe geht. Dankeschön. Die Situation an der polnischen Grenze in Belarus und die Reisen, die Geflüchteten im Libanon angeboten werden. Das war unser Thema in der Weltzeit heute. Und in der nächsten Folge unseres Podcasts geht es um die Republika Srpska, die winzige serbische Republik in Bosnien-Herzegowina. Sie ist wie eine Enklave dort, regiert aber mit und ist gerade mächtig am Zündeln und gefährdet dort den brüchigen Frieden. Ich bin Ellen Hering, schön, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.